Die Margit hat uns gerade wundervoll eine Einführung gegeben, was Jesus' Auftrag hier auf Erden war. Er hat dem Tod die Macht genommen und hat uns vorgelebt, wie wir ganz in Gott leben können. Jesus hat für seinen Vater gebrannt und wir brennen auch für Jesus, für Gott, weil wir an ihn glauben, weil wir an die Dreieinigkeit glauben. Und ich habe vor längerer Zeit dieses Buch hier gelesen, Warum ich nicht mehr glaube. Dort erzählen junge Erwachsene, warum sie ihren Glauben an Gott verloren haben. Und ich habe mich beim Lesen immer wieder dabei ertappt, dass ich verstanden habe, warum sie so gehandelt haben, warum sie sich entkehrt haben, warum sie ihren Glauben aufgegeben haben. Ich konnte die Gründe nachvollziehen. Und manchmal habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, ich denke auch wie ihr. Aber irgendwie habe ich meinen Glauben trotzdem noch. Irgendwas hält mich anscheinend, was ihr aufgegeben habt. Die Gründe in dem Buch sind zum Beispiel, dass sie Zweifel an der Lehre haben, dass sich Tun und Reden widersprechen, dass sie gemerkt haben, in den Gemeinden wird was anderes gepredigt, als wie sich die Gläubigen dann verhalten. Sie konnten Widersprüche in der Bibel für sich nicht auflösen. Also dass zum Beispiel gepredigt wird, Gott ist ein liebender Vater, ein gnädiger Vater, aber man kann genauso auch Geschichten lesen, dass er Gewalt angeordnet hat. Negative Erfahrungen mit anderen Christen, dass Druck ausgeübt wird, dass Machtverhältnisse herrschen. Das sind alles Gründe, die für die Entkehrung gesorgt haben. Und alle in dem Buch beschriebenen Personen hatten aber eine intensive Zeit mit Gott erlebt, haben in einer Gemeinde sich aktiv eingebracht, hatten eine aktive Gottesbeziehung. Und dennoch haben sie es als Freiheit empfunden, den Glauben aufzugeben, den Schritt zu gehen und zu sagen, damit kann ich nichts anfangen, das gibt mir nichts, ich möchte quasi in Freiheit leben. Das Leben ist für sie jetzt anscheinend widerspruchsfreier. Für mich war es ein bisschen traurig, diese Geschichten zu lesen und zu sehen. Für Menschen ist es besser, wenn sie nicht mehr glauben, als wenn sie glauben. Und von den Lebensgeschichten angeregt, habe ich meinen Glauben natürlich auch erstmal hinterfragt. Jetzt nicht theologisch gesehen, also nicht die Inhalte, an was glaube ich, wie sieht meine Gottesbeziehung aus, sondern eher, was für Auswirkungen hat mein Glaube? Macht es einen Unterschied, ob ich mich als Gläubige bezeichne oder wäre ein Leben ohne Gott gleich? Ich wollte mir aber nicht die Frage stellen, was ohne Glauben alles besser wäre, welche Freiheiten ich hätte, sondern ich habe mir die Frage gestellt, wenn ich keinen Glauben mehr an Gott habe, was würde mir fehlen? Was habe ich jetzt, was ich dann nicht mehr hätte? Was würde ich vermissen? Und diese Frage habe ich mir mit dem Hintergedanken gestellt, dass wenn ich keinen Grund finde, dass ich dann ja eigentlich auch mein Glaube aufgeben kann, weil dann wäre er nur eine leere Hülle. Und ich war überrascht und auch ein bisschen selbst von mir geschockt, dass ich so lange keinen triftigen Grund gefunden habe, dass ich gemerkt habe, oha, dein Glaube ist tatsächlich auch gar nicht so fest verankert. Mir sind Sachen eingefallen wie Gemeinschaft mit Christen tut gut, ist besonders. Sie verbindet, ist hoffentlich ehrlich, aufrichtig. Man nimmt Anteil am Leben. Es tut gut, in so einer Gemeinschaft zu sein. Aber kann ich so eine Lebensgemeinschaft nicht auch außerhalb der christlichen Gemeinde finden? Eine Ersatzfamilie, Freunde fürs Leben? Meiner Meinung nach ersetzbar. Mehr Schutz und Bewahrung erfahre ich als Gläubige auch nicht. Ich habe noch nie eine Unfallstatistik gesehen, wo Nichtchristen mehr sterben als Christen, wo Nichtchristen öfters von Schicksalsschlägen getroffen werden als wir. Das heißt, nur weil ich glaube, heißt es nicht, dass ich eine Garantie für ein sicheres Leben habe. Der Grund fällt also auch raus. Und so habe ich mehr Sachen überlegt und ich dachte mir, das sind alles Sachen, die sind ersetzbar. Die halten mich nicht an meinem Glauben, die sind sehr oberflächlich. Das heißt, ich musste mich tiefer auf die Suche begeben. Und bei der Vorbereitung zu dieser Predigt bin ich auf Paulus gestoßen. Paulus redet sehr viel von Glauben. Bei ihm ist Glaube immer in Zusammenhang mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, die man aus dem Glauben empfängt und dass der Glaube ein Gnadengeschenk ist. Das heißt, bei Paulus ist oft das Thema Gerechtigkeit durch Glaube oder Gerechtigkeit durch Werke. Das ist nicht ganz das, nach was ich gesucht habe, weil mir ging es eher darum, was macht der Glaube mit meinem Leben. Und in Hebräer 11 habe ich ein wunderschönes Kapitel gefunden, wo Paulus erst eine Definition abgibt, was ist Glaube eigentlich, und dann führt er eine ganze Reihe von Glaubenshelden aus dem Alten Testament auf, die geglaubt haben und deswegen Geschichte mit Gott geschrieben haben. Und diese Glaubensmänner bilden so ein bisschen den Kontrast zu dem Buch, wo die Menschen eben vom Glauben weggekommen sind. Paulus schreibt, was ist nun also der Glaube? Der Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und der Glaube ist die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben von Gott ganz viele Verheißungen bekommen im Alten Testament, ganz viele Zusagen. Viele davon haben sich auch schon erfüllt, die meisten in Jesus. Zusagen stärken uns im Alltag. Aber auf die Größte von allen Verheißungen hoffen wir noch, warten wir darauf, dass sie kommen wird. Wir sehnen und hoffen auf das Wiederkommen von Jesus, auf die Neuschöpfung, auf das Ende des Bösen, dass das Leid aufhört. Und gleichzeitig vertrauen wir aber darauf, dass das alles passieren wird. Wir können das Himmelreich nicht sehen. Es ist eine unsichtbare Welt, aber wir glauben daran, dass es existiert. Und durch unseren Glauben, dadurch, dass wir uns zu Gott hinwenden, ihn anschauen, schenkt er uns, dass wir diese Wirklichkeit der unsichtbaren Welt trotzdem ein Stück weit sehen können. Er schreibt weiter, aufgrund dieses Glaubens hat Gott unseren Vorfahren in der Schrift seine Anerkennung ausgesprochen. Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Gott sieht den Gläubigen, er sieht sein Vertrauen, seine Überzeugung. Und deshalb erklärt er ihn für gerecht. Gerecht im Sinne, dass am Tag des Gerichts die Gläubigen gerettet und auferstehen werden. Da sind wir wieder bei Gerechtigkeit durch den Glauben. Aber der Glaube bewirkt mehr als nur gerecht vor Gott. Durch den Glauben sehen wir die Welt als das, was sie ist, nämlich die Schöpfung Gottes. Aus dem Unsichtbaren hat Gott für uns das Sichtbare geschaffen. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er so noch immer zu uns. Paulus führt hier Abel als Beispiel auf, wie er gerecht ist und Gnade vor Gott gefunden hat. Und jetzt folgt das ganze Kapitel eine Aufzählung von diesen Personen aus dem Alten Testament, die Ähnliches erlebt haben, die vertraut und geglaubt haben und deshalb mit Gott Geschichte geschrieben. Noah hat eine Arche gebaut und hat gehorcht, was Gott ihm aufgetragen hat. Obwohl er nicht wusste, vor was Gott ihn warnte, obwohl er nicht sehen konnte, was kommen wird. Abraham wurde aufgefordert, seine Heimat zu verlassen, in ein fremdes Land zu ziehen, welches er nicht kannte. Und er ist losgezogen, ohne zu wissen, wo werde ich ankommen. Durch den Glauben bekamen Sarah und Abraham ein Kind. Ein Kind, aus welchem ein ganzes Volk entstanden ist, das Gottesvolk. Und so geht die Liste weiter über Isaak, Jakob, Mose. Ich kann euch das Kapitel sehr empfehlen. Es macht sehr Mut zu sehen, wie Leute einfach gehandelt haben, Gott nachgefolgt sind und Glaube bewiesen haben. Am Ende des Kapitels schreibt Paulus zusammenfassend, An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen. Deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Den Anfangssatz finde ich sehr schön. Gott hat Freude an all diesen Männern und Frauen. Freude, weil sie ihm vertraut haben, weil sie gehofft und weil sie geglaubt haben. Und weil sie ohne zu sehen, ohne zu wissen gefolgt sind. Sie haben für ihr Leben erkannt, dass Gott ihr Schöpfer, ihr Vater ist. Die Glaubenshelden aus dem Alten Testament haben aber genauso noch auf das gehofft und gewartet, was wir heute auch noch erwarten, auf die Endzeit, auf das jüngste Gericht. Das alles haben sie aber noch nicht erlebt. Für Gottes Heilsplan musste erst Jesus kommen. Ihm dürfen wir jetzt nachfolgen. Wir dürfen Gemeinde gründen, dürfen uns Christen nennen. Paulus schreibt, dass die Vollendung, die Herrlichkeit Gottes, dass wir die erst erleben, wenn alle Gläubigen vereint sind. Das heißt, zu dem Volk Israel müssen erst noch die Gemeinden, wir Christen auch noch dazukommen. Dann erst ist das Volk Gottes vollständig. Dann erst können wir gemeinsam das Ziel erreichen und die endgültige Erlösung erleben. Wenn ich Glaube also verstehen will, muss ich mir einfach das Leben der Menschen angucken, denen Gott begegnet ist. Noah, Abraham, Mose, all diese gottesfürchtigen Menschen. Gott hat sie mit Glauben und Vertrauen ausgestattet, damit sie ihm folgen. Glaube bedeutet aber nicht nur Sieg, Erfolg, Anerkennung, Ansehen. Es schließt auch Verzicht und Opfer mit ein, Not und Anfechtung. Glaube bringt eine enorme Spannung mit und oft hat Gott selber die Menschen in Schwierigkeiten hineingeführt, sie herausgefordert und vielen hat er auf wunderbare Weise wieder herausgeholfen. Um auf meine Frage zurückzukommen, was hätte den Glaubensmännern wohl gefehlt, wenn sie Gott nicht gehorcht hätten, wenn sie seinem Wort nicht vertraut hätten? Sie haben alle einen Auftrag von Gott bekommen, eine Vision. Das Wie hat Gott gestaltet, aber er hat sie benutzt, damit sie Diener auf Erden sein können. Sie kannten Gottes Heilsplan nicht. Sie wussten nicht, was es für einen Sinn macht, ein Boot in der Wüste zu bauen, in ein anderes Land zu ziehen, sein eigenes Volk aus Ägypten zu befreien. Aber Gott hat für ihr Leben ein Ziel geschaffen. Sie haben wichtige Weichen gestellt, damit der Plan Gottes verwirklicht werden kann. Sie haben einen Auftrag erfüllt, der für das Reich Gottes war, der in die unsichtbare Welt hineingelangt hat. Was wäre wohl aus ihrem Leben geworden, hätten sie nicht an das Göttliche geglaubt, hätten sie keine Zuversicht in Gottes Plan gehabt. 3 Punkte möchte ich euch nennen, die mir letztendlich eingefallen sind, warum ich unbedingt an meinem Glauben festhalten will, weil mir sonst was enorm Wichtiges fehlen würde. Den ersten Punkt habe ich euch gerade anhand der Urväter schon ein bisschen genannt. Was habe ich für ein Ziel in meinem Leben? Was habe ich für ein Ziel, wenn es mir Gott nicht gibt? Wer gibt es mir dann? Ich selber? Ich kann mir Ziele setzen, ja. Aber keine, die das Reich Gottes betreffen, keine, die zum Heilsplan gehören. Keine, wo ich hier Dienerin auf Erden sein kann. Das heißt, ohne Gott wären es nur vorläufige Ziele, würden sie irgendwann ihren Wert verlieren. Der zweite Punkt geht um die Dankbarkeit. Paulus schreibt in dem Hebräerbrief: Durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt auf Gottes Befehl hin entstand und dass alles, was wir jetzt sehen, aus dem entstanden ist, was man nicht sieht. Er bezeugt hier nochmal die Schöpfung und sagt eben, dass sie aus dem Unsichtbaren geschaffen wurde. Wenn ich das nicht glaube, wenn ich der Welt keinen Schöpfer gebe, wem kann ich dann dankbar sein? Wer ist mir dann ein Gegenüber, der es mit dieser gewaltigen, detailreichen Schöpfung auf sich nehmen kann? Wie kann ich ein Leben in Dankbarkeit führen, wenn ich nur anderen Menschen danken kann, mir selber oder dem Zufall? Für mich nicht möglich, weil für mich ist der Mensch Gottes Geschöpf. Und wenn ich alles konsequent zu Ende denke, dann führt mich alles immer zurück auf Gottes Heilsplan, auf seine Schöpfung. Wie kann ich also dankbar sein, wenn ich nicht glaube und vertraue, dass Gott einen Plan für seine Schöpfung hat, für seine Menschen? Kann ich dann überhaupt ein Leben mit einer dankbaren Haltung führen? Und der letzte Punkt ist Anerkennung und Selbstvertrauen. Woher bekomme ich dieses, wenn es mir Gott nicht gibt? Anerkennung der Menschen ist auf Zeit, beruht auf Leistung und ist oft oberflächlich. Und es war auch in dem Buch oft ein Grund, der genannt wurde: Es ist schön, man kommt in eine christliche Gemeinschaft und erstmal kann man sich da ausleben, wie man ist, wird angenommen. Aber gerade hat oft das zu einem Bruch geführt, weil man enttäuscht wurde, weil man verletzt wurde. Tief in mir verankert ist die Gewissheit, dass ich Gottes geliebte Tochter bin. Dass ich von ihm erschaffen bin, dass er mich begabt, dass er mich beschenkt hat, und zwar gut. Ich habe keinen Grund, mich zu verstecken, mich mit anderen zu vergleichen, mich schlechter zu machen. Diese Selbsterkenntnis musste in mir wachsen, vor allem in meiner Teenie-Zeit. Aber nun habe ich das Vertrauen von innen heraus. Und das gibt mir unglaubliches Selbstvertrauen. Ich habe kapiert, wer mein Schöpfer ist und warum. Das kann mir kein Mensch geben. Es können mir keine Eltern geben, keine Gemeinde, kein Partner. Das ist göttliche Stärkung, die von innen kommt. Und würde ich die aufgeben, dann würde ich zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Für mich lässt sich Glaube unterscheiden in: Ich bin überredet oder überzeugt worden von etwas und deswegen glaube ich. Oder aber: Ich bin der festen Meinung, ich habe die Zuversicht, ich habe die Hoffnung und deswegen glaube ich. Und die drei Gründe, die ich gerade genannt habe, das ist meine feste Meinung, das ist meine Zuversicht. Die hat mir niemand gegeben, die hat mir niemand aufgedrückt und die kann mir auch niemand nehmen. Das ist mein eigener Glaube. Vielleicht ist der noch erweiterbar, vielleicht finde ich im Laufe der Jahre noch mehr Gründe, aber es tut gut, diese dreimal in der Hand zu haben und zu wissen, deswegen glaube ich noch und deswegen unterscheide ich mich von den Menschen in dem Buch. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir miteinander ins Gespräch kommen können darüber, warum wir glauben. Was hat uns zum Glauben bewegt? Was lässt uns daran festhalten? Für mich war es enorm wichtig, mich mit diesem Thema auseinandergesetzt zu haben, damit ich jetzt handfeste Gründe haben kann. Gründe, warum ich glaube. Amen.